Ein gesegnetes und frohes neues Jahr wünscht Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Radio Horeb und auch ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit uns verbunden sind. Die Liturgie der Kirche stellt das neue Jahr unter den Schutz Mariens, indem sie das Hochfest der Gottesmutter feiert. Es ist der 8. Tag nach Weihnachten, an dem wir die Geburt unseres Herrn Jesus Christus gefeiert haben. Angelus Silesius sagt: Wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. Wahres Weihnachten heißt also nach Silesius, dass Christus in uns geboren werden muss, dass er in uns Gestalt annimmt. Und darum geht es uns heute auch in der Spiritualitätssendung zu Beginn des Jahres. Unser Thema: Mit Maria ins neue Jahr, das Gestaltwerden Christi in uns. Wie das gehen soll? Das hatten wir am Neujahrstag Leo Kardinal Schäftzig gefragt. Der berühmte Theologe war unter anderem Mitglied der Päpstlichen Internationalen Theologischen Akademie und auch der Päpstlichen Marianischen Akademie, also ein Fachmann auf diesem Gebiet. Wie Sie wissen, ist Leo Kardinal Schäftzig bereits am 8. Dezember 2005 verstorben. Wir freuen uns, dass dieser hochrangige Theologe bei uns oft zu Gast war und dass wir Ihnen diesen Vortrag zu Beginn des Jahres noch einmal wiederholen können. Mit Maria ins neue Jahr, das Gestaltwerden Christi in uns, ein Vortrag des verstorbenen Kardinals Schäftzig.
Meine Hörerinnen und Hörer, mit dem Neujahrstag verbinden wir Menschen immer eine tiefere Bedeutung. Für viele ist dieser Tag wie das Aufschlagen einer neuen Seite im Tagebuch des Lebens, wie der Beginn eines noch nie beschrittenen Weges, wie der Schritt über eine Schwelle ins Unbekannte hinein. Verständlicherweise versichern sich die Menschen, für die ein solcher Schritt immer auch ein gewisses Wagnis bedeutet, höherer Kräfte und hilfreicher Begleiter. Diese werden freilich manchmal sehr unbestimmt und anonym gedacht. Man vertraut etwa auf ein gütiges Schicksal, auf das Glück oder, wie viele Menschen heute, auf die günstige Stellung der Gestirne. Die Christen aber setzen ihr Vertrauen auf Jesus Christus, in dem nämlich für uns die ganze Fülle des Geschaffenen wie des Ungeschaffenen wohnt und zusammengefasst ist, dem die Zeit und die Ewigkeit gehören, der nach unserem Glauben der Anfang und das Ende ist, das Alpha und das Omega. Deshalb werden wir Christen an diesem Tage gern das fromme Dichterwort verwenden und uns an dieses erinnern, das da programmatisch zum Ausdruck bringt: In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt. Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Aber bemerkenswerterweise feiert die Kirche am ersten Tag des Jahres, welcher ja zugleich auch der Oktavtag von Weihnachten ist, ein Marienfest, das Hochfest der Gottesmutter. Damit lenkt die Kirche unseren Blick und unser Vertrauen nicht nur auf Christus, sondern eben auch auf die Mariengestalt. Wird aber vielleicht dadurch unsere Aufmerksamkeit von Christus und unser Vertrauen auf ihn abgelenkt, wie manche meinen? Keineswegs. Jedes Marienfest ist nämlich zugleich auch ein Christusfest. auch der Tag der Gottesmutterschaft Marias. Er ist ja als Oktavtag von Weihnachten noch ein Nachklang des Weihnachtsgeheimnisses. Im Weihnachtswunder aber ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen und hat sich mit dem Menschen vereinigt. Der tiefste Sinn und das letzte Ziel des Weihnachtsereignisses ist dann eben darin gelegen, dass auch wir die Sohnschaft Gottes annehmen und erlangen sollen, dass wir Söhne und Kinder Gottes werden, dass wir eins mit Christus werden, wie Christus eins mit uns geworden ist. Der Kern der christlichen Botschaft ist deshalb in der Einbeziehung des Menschen in Christus gelegen. Dieser Kern liegt im Gleichwerden des Christen mit ihm oder in der Gleichgestaltung zu ihm hin. Maria ist nun aber derjenige einzigartige Mensch, der diese Gleichgestaltung in vollendeter Weise erfahren und mitvollzogen hat. Damit aber ist sie uns zum Vorbild und zu Hilfe für unser Einswerden mit Christus geworden. Darauf legt neuerdings Papst Johannes Paul II. In seiner Rosenkranz-Enzyklika vom vergangenen Jahr allen Nachdruck, wenn er dort etwa feststellt: Für diesen Prozess der Gleichgestaltung, so sagt er, mit Christus vertrauen wir uns besonders dem mütterlichen Wirken der heiligen Jungfrau und Gottesmutter an. Maria bedeutet uns deshalb das große Beispiel, das herausragende Zeichen auf dem Weg zum Einssein mit Christus. Sie ist gleichsam nach der Bildersprache der frommen marianischen Tradition das Tor, das uns den Weg zu Christus eröffnet hat und ihn uns immer wieder neu eröffnen will. Sie ist aber zugleich auch nach der Frömmigkeitssprache der Kirche die Weggeleiterin, die uns zu Christus führt, auch und gerade in dem neu begonnenen Jahr. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, darf unser Blick und unsere Anrufung am Anfang des Jahres sehr wohl zu Maria gehen. Wenn wir einmal tiefer darüber nachsinnen, warum wir dieses Vertrauen zu Maria fassen dürfen und auch fassen sollen, dann werden wir vor allem auf drei hohe Namen, auf drei Vorzüge und Auszeichnungen Marias verwiesen, die sie uns wert und der Verehrung so überaus würdig machen und die von Christus nicht wegführen, sondern eben zu ihm hinführen. Es sind dies ihre Berufung zur Gottesmutter, es ist dies ihr Auftrag als Mithelferin am Werke der Erlösung Jesu Christi und es ist ihre alles zusammenfassende Stellung als Mittlerin des Heils in Christus und in seiner Gnade. Das heutige Fest weist uns zunächst auf das Grundgeheimnis aller marianischen Frömmigkeit hin, dessen wegen wir auf Maria angewiesen sind. Es ist das Geheimnis der jungfräulichen Gottesmutterschaft Marias. Der Titel Gottesmutter sagt einerseits etwas Außerordentliches und Ungewöhnliches und für manche Ohren geradezu etwas Unerhörtes. Aber er ist andererseits geradezu notwendig, weil Jesus Christus als Sohn Gottes und zugleich als wahrer Mensch geboren wurde. Deshalb war die Frau, die ihn gebar, wirklich seine Mutter, die Mutter des menschgewordenen Gottessohnes. Das war für die Einheit von Gottsein und Menschsein in Christus von entscheidender Bedeutung. Wir wissen beispielsweise aus der alten Kirchengeschichte von frühchristlichen Irrlehrern, die das wahre Menschsein des Sohnes Gottes nicht anerkennen wollten und angeblich nicht anerkennen konnten. Sie gelangten dann zu der Meinung, dass sich die göttliche Person erst auf den erwachsenen Menschen Jesus herabgelassen hätte, jene Person, die dann aber vor dem Tod am Kreuz wieder von ihm gewichen sei. Eine solche fantasievoll entwickelte Gestalt wäre aber nicht der menschgewordene Gottessohn, sondern ein Zwitterwesen zwischen himmlischem und irdischem. Demgegenüber hat die Christenheit seit ihren Ursprüngen geglaubt und erkannt, dass Maria als Gottesmutter gerade die Einheit von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus, in der göttlichen Person des Sohnes, begründete, dass sie diese Einheit stützte und immer neu bekräftigt. Maria rückt nun aber mit der Kennzeichnung als Gottesmutter in eine einzigartige Stellung sowohl gegenüber Christus wie auch gegenüber uns Menschen und der ganzen Menschheit. Es ist dies eine Stellung, die eigentlich schon in ihrer Bewahrung vor der Erbschuld am Anfang ihres Daseins vorbereitet war und die in ihrer immerwährenden Jungfräulichkeit dann wunderbar überhöht wurde. Im Verhältnis zu Gott rückte die jungfräuliche Gottesmutter so in die Position des höchsten göttlichen Geschöpfes ein. Sie wurde nach der Ausdrucksweise der Tradition die Wohnung des göttlichen Wortes, wie der orientalische Akathistos-Hymnus sagt. Sie wurde das Gefäß der göttlichen Weisheit. Sie wurde als Gottesmutter zur vom Geist Gottes erfüllten Gnadenvollen, mit welchem Namen sie der Engel nach dem Lukas-Evangelium ansprach. Im Verhältnis nun zu den Menschen wird Maria durch ihre Gottesmutterschaft in die Stellung der Erst- und Vollerlösten hineingehoben. Sie erscheint so als die Spitze der ganzen Menschheit, in der das vollendete Bild des Menschen aufleuchtet, als Zeichen der Hoffnung für das gefallene Menschengeschlecht, als Verheißung der neuen Schöpfung, als Beispiel auch der Heiligkeit und der Tugenden und letztlich als höchstes Beispiel für die Vereinigung des Menschen mit Christus. Als Vollendungsbild des Menschlichen geht nun von der Gottesmutter eine bemerkenswerte Anziehungskraft aus, die den Menschen gleichsam zum himmlischen Leben emporzieht, die ihn zur Vereinigung mit Christus anspornt und zur Gleichgestaltung mit ihm führt. Nicht zu Unrecht hat selbst eine weitsichtige weltliche Kulturphilosophie unbefangen anerkannt, dass im Bild der jungfräulichen Gottesmutter ungeahnte Kräfte des geistigen Bildungsprozesses in der Gesamtmenschheit, aber auch für den Einzelmenschen freigesetzt wurden. Eines Bildungsprozesses, der zuletzt auf die Angleichung an Christus zielt. Diesen inneren Prozess der Angleichung an Christus hat Maria in ihrem Sein wie in ihrem Leben selbst mitvollzogen. Sie hat sich Christus als jungfräuliche Mutter in seinem Sein und Leben gleichsam angeschmiegt. Sie ist gänzlich mit ihm eins geworden. Deshalb kann sie uns auch in vorbildlicher Weise lehren, wie wir uns Christus verähnlichen sollen, und sie kann uns durch ihr Beispiel zu Christus hinziehen und uns ihm angleichen. Wenn so auch die Gestalt der jungfräulichen Gottesmutter beispielhaft und vorbildlich für den Menschen erhoben ist, so ist sie doch nicht nur als passives Stand- und Urbild zur Verehrung und Nachahmung vor unsere Augen gestellt. Es gilt vielmehr, dass Maria das, was sie ist und darstellt, immer auch gewirkt und getan hat und auch jetzt noch wirkt und tut. So ist die Bedeutung der Gottesmutter nicht darin beschlossen und darin schon vollkommen ausgesagt, dass sie uns als Bild zur Gleichgestaltung mit Christus anspornt und motiviert, sondern dass sie darüber hinaus diese Gleichgestaltung auch aktiv mit uns und an uns vollführt und eben durch ihr Tun die Gleichgestaltung mit Christus verwirklichen will. Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist an dem zweiten hohen Titel zu ersehen, den die Kirche der Gottesmutter seit den Ursprüngen immer angetragen hat. Es ist die Kennzeichnung der Mutter des Herrn als Gefährtin Christi, als seine Gehilfin, seine Helferin und eben als Mitwirkerin an der Erlösung durch Jesus Christus und damit auch am Heil aller Menschen. Diese zweite von uns in den Blick zu nehmende Kennzeichnung der Berufung Marias zur Gehilfin Christi gewährt ihr eine aktive Teilnahme am Werk der Erlösung durch den Sohn. Schon die Menschwerdung des Sohnes geschah ja nicht nach Art einer stummen, passiven und unpersönlichen Entgegennahme eines bloßen göttlichen Auftrags. Sie geschah vielmehr in der Weise einer von Maria eingeholten Zustimmung und Entscheidung für das göttliche Angebot der Gottesmutterschaft. Gott wollte offenbar, dass sich Maria dafür frei entscheide und dass so die Gnade der Erlösung insgesamt der Menschheit in deren freier Entscheidung zufließe, die Maria hier anstelle aller anstelle der ganzen Menschheit leistete. Das Ja-Wort Marias war von Gott offenbar als notwendig eingeplant, sodass ohne dieses Ja die Erlösung nicht hätte zustande kommen können. Maria übernahm hier die Rolle der neuen, der zweiten Eva, die durch ihren Gehorsam den Ungehorsam der ersten Eva zurücknahm und gleichsam aufarbeitete. Dieser Gehorsam aber war ein Tun, eine Tat, die notwendig zur Erlösung in Jesus Christus hinzugehörte. Dieses Tun aber geschah in einem Akt der Hingabe an Christus im Glauben und in der Liebe. Dieser persönliche Akt der Glaubenshingabe und der Liebe an Christus war für die Menschwerdung des Sohnes so bedeutsam, dass er eigentlich all das wunderbare leibliche Geschehen im Werden des Kindes im Leibe der Mutter sogar übertraf. Deshalb konnten die Kirchenväter mit dem heiligen Augustinus das bezeichnende, aufschlussreiche Wort über die Liebe und den Glauben Mariens sprechen, das da besagte, Maria empfing Christus zuerst im Glauben, bevor sie ihn in ihrem Leibe empfing. Dieser Akt des Glaubens und der Liebe war zwar ganz von der Gnade erfüllt und getragen, aber er blieb deshalb doch ein von der Person Marias verantworteter, freier, menschlicher Akt. Was nun seine Bedeutung für die Erlösung angeht, so ist hier zu bedenken, dass die Menschwerdung des Sohnes Gottes selbst schon ein Erlösungsereignis, ein erlöserisches Geschehen war, das die Grundlage bot für alles weitere Tun und Leiden des Erlösers zu unserem Heil. Auch wenn die Erlösung des Sohnes im Kreuzesgeschehen gipfelte, so war sie doch in der Menschwerdung bereits wie in einem Fundament angelegt und grundgelegt. Wenn nun Maria aber an diesem Geschehen der Grundlegung der Erlösung beteiligt war, dann hat sie damit eben auch schon Anteil an der Erlösung gefunden und genommen. Deshalb darf sie als Mitwirkerin und als Helferin der Erlösung betrachtet werden, zu unserem Nutzen und zu unserem Frommen. Nach dem heiligen Augustinus hat Maria als Mutter des Erlösers im Glauben und in der Liebe daran bereits mitgewirkt, dass Gläubige und Erlöste in der Welt geboren werden. Sie hat sich damit schon von Anfang an als Helferin Christi und eben als Mitwirkerin des Heiles erwiesen, aber auch schon als Mutter der Gläubigen und der vielen, eben auch als Mutter der Kirche. Dass sie diese ihre Mitwirkung auch im weiteren Leben Christi betätigte und bestätigte, wird vor allem an dem wunderbaren Geschehen zu Kana in Galiläa greifbar, wo nach dem heiligen Johannes die erste Offenbarung der Herrlichkeit Christi vor den Menschen erfolgte, dies aber eben nicht ohne die Vorbereitung, die Anteilnahme und die Sorge Marias um das Heil dieser Menschen, um dass sie den Herrn hier bittet und dass sie dann den Menschen vermittelt. Die Vollendung der Rolle der großen Helferin und Mitwirkerin an der Erlösung, das heißt konkret an der Vereinigung und an der Gleichgestaltung des Menschen mit Christus, diese Vollendung ihrer Rolle geschah aber unter dem Kreuz. Während die meisten Apostel geflohen waren, hielt Maria unter dem Kreuze stand und schloss sich sogar innerlich dem Leiden des Erlösers an, wobei ihr auch das Schwert des Mitleidens mit dem Sohn durch ihre Seele drang. Nach tiefer katholischer Glaubensüberzeugung hat sie unter dem Kreuz als Schmerzensmutter mit dem Sohne nicht nur mitgelitten, sondern mit ihm zusammen auch geopfert. Sie wiederholte eigentlich hier unter dem Kreuz aufs Neue das Ja-Wort bei der Engelsbotschaft. Sie hat damit zwar das Opfer Christi nicht ergänzt und verstärkt, denn ein unendlich fruchtbares Opfer wie das des Gottessohnes bedarf keines Zusatzes und keiner Ergänzung. Aber Maria hat sich unter dem Kreuz wiederum im Glauben und in der Liebe dem Opfer Christi wie eine lebendige Opferschale geöffnet. Sie hat es in der gleichen Gesinnung wie Christus angenommen, es innerlich ergriffen und es sich gänzlich zu eigen gemacht. Das aber tat sie wiederum für uns alle. Durch ihr Mitopfern am Kreuz hat sie sich das Opfer Christi so angeeignet, dass es in seiner Fülle in sie eingehen konnte und in dieser Fülle dann auch auf die ganze Menschheit überfließen konnte. Bezeichnenderweise wird Maria unter dem Kreuz auch als Mutter der Erlösten, als Mutter der Kirche und aller Menschen eingesetzt. Als Mutter, die vom Liebesjünger Johannes in der Menschheit bei den Menschen vertreten wird. Das besagen die Worte Christi: Frau, siehe dein Sohn, und das Wort, das an den Jünger gewandt ist: siehe deine Mutter. Das Mitleiden und Mitopfern Marias unter dem Kreuz war eben zur wirklichen Annahme und zur mütterlich fruchtbaren Ausweitung der Erlösung auf Seiten der Menschheit gedacht und insofern auch gewollt und notwendig. Das Ja Marias zum Kreuz, ihr Mitopfer, war die Vollendung des mütterlichen Wirkens an der Menschwerdung und am Weihnachtswunder, wodurch auch unter dem Kreuz das Muttersein Mariens für die ganze Menschheit bestätigt und vollendet wurde. Wenn man so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Mitwirken Marias als mütterliche Helferin des Erlösers und damit auch als unsere Helferin auf einen umfassenden Ausdruck und Titel bringen will, dann darf man, wie angedeutet, von ihrer Mittlerschaft bei Christus sprechen oder von ihr als unserer Mittlerin bei Christus. Diese gesamthafte, alles tun Marias umfassende Bezeichnung und Würdigung des Wirkens Marias als Mittlerin kommt im Bereich der griechischen Kirche und Frömmigkeit schon bald nach der Dogmatisierung der Gottesmutterschaft Marias auf. Diese Bezeichnung Mittlerin wird hier im griechischen Frömmigkeitsbereich mit der ganzen reichen Gefühlsmächtigkeit der östlichen Frömmigkeit zum Ausdruck gebracht, so in den hochgemuten Anrufungen etwa: Durch dich wird die Dreifaltigkeit verherrlicht, durch dich als Mittlerin wird die gefallene Kreatur zum Himmel erhoben, durch dich wird der Fluch beseitigt, Eva erlöst. Diese Kennzeichnung als Mittlerin wird noch durch andere ähnliche Bildworte veranschaulicht, so durch die Umschreibungen der Rolle Mariens etwa als Brücke zu Christus hin, als Leiter zum Himmel, als Tor oder als Eingangspforte zum Göttlichen. Immer ist der Kerngedanke dabei in der Wahrheit gelegen, dass Maria mit Christus wie mit uns Menschen verbunden ist, dass sie diese Verbindung immer auch weiter betätigt, dass sie so den innigsten Kontakt mit Jesus Christus besitzt und dass sie auch uns in das Leben Christi immer neu hineinziehen möchte, uns mit ihm gleichgestalten möchte, wie das sonst keinem Heiligen möglich ist. Dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, ist jedoch die Auffassung bei der Mittlerrolle Mariens zu vermeiden, als ob Maria räumlich etwa zwischen uns und Christus stünde, als ob sie also ein zwischen Christus und den Menschen aufgerichteter Thronsitz wäre, zu dem wir zuerst hintreten müssten, um dann erst weiter zu Christus emporzusteigen. Maria steht ganz im Gegenteil, an Christi Seite. Mehr noch, sie ist als seine Mutter Mittlerin bei ihm und in ihm. So kann sie ihre Kraft der Verbindung, der Vereinigung und sozusagen der Assimilierung an Christus in unmittelbarerem und direktem Bezug aufnehmen. Christus bleibt dabei immer der einzige vollkommene Mittler, weil er allein uns das Heil erworben hat. Maria aber bringt dieses Heil in überreichem Maße für uns zum Fließen und wendet es uns eben als Mittlerin der Gnade zu. Die Art und Weise, wie Maria konkret ihre Vermittlung ausübt, ist nach ihrer Aufnahme in den Himmel vor allem die Fürbitte für uns, die wir in Anspruch nehmen dürfen und sollen, indem wir sie anrufen. Dies darf in allen ernsten Anliegen unseres persönlichen Lebens geschehen, vor allem aber in den Anliegen des ewigen Heiles, zumal in den großen göttlichen, geistlichen Anliegen der Kirche und der Menschheit. Als Mutter der Kirche und der Gläubigen liegen ihr, Maria, diese Anliegen besonders am Herzen. Es geht ja in der heutigen Welt vor allem um die umfassende, unantastbare Würde des Menschen, die die Voraussetzung erst bietet für den wahren Frieden unter den Menschen. Oftmals hat man heute den Eindruck, dass die geistige Not in der Welt wie in der Kirche unendlich groß ist und die Kräfte des Unheils geradezu übermächtig geworden sind. Es geht deshalb auch in der Kirche um nichts Geringeres, als dass diese Kirche nicht zu einer Diesseitsreligion herabgewürdigt werde und nicht zu einem humanistischen Großzirkel entarte. Es geht zuletzt um die authentische und innerliche Verbindung der Menschheit mit Christus in Bezug auf den Einzelnen, wie in Bezug auf die ganze Kirche und auf alle. Deshalb dürfen wir im Blick auf Maria gerade am Anfang des Jahres zu ihr als unsere Mittlerin und Fürsprecherin Zuflucht nehmen und mit dem bekannten Wort des frommen Dichters der Überzeugung Ausdruck geben: Nun bitten wir die Mutter und auch der Mutter Kind, die Reine wie den Guten, dass sie uns Helfer sind. Ohne eure starke Hilfe kann niemand hier gedeihen. Und wer uns das bestritte, der muss recht töricht sein.
Das war der Vortrag des verstorbenen Kardinals Leo Schefzig, den er bei Radio Horeb zum Jahresbeginn 2004 gehalten hat. Mit Maria ins neue Jahr, das Gestaltwerden Christi in uns, darum ging es heute. Wenn Sie einen Mitschnitt dieses Vortrags haben möchten, wenden Sie sich an unseren CD-Dienst oder schauen Sie auf unserer Homepage nach www.horeb.org. Auch auf der Homepage können Sie CDs bestellen. Dass Christus in diesem neuen Jahr immer mehr in Ihnen Gestalt annimmt, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.